Ich habe drei Fragen mitgebracht für euch. Als Start. Erstens, wer von da innen liebt Gott von ganzem Herzen? Wow, das ist ein schönes Bild. Wer liebt Jesus? Und wer von da innen hat Jesus schon noch gern? Okay. Ja, ich habe diese Frage nicht selber erfunden, die hat Jesus höchstpersönlich gestellt. Und zwar einem von seinen besten Freunden. Dem Freund, der nur Stunden vorher ihm versprochen hat, dass er bereit wäre, alles zu machen für Jesus, sogar sein Leben zu lassen. Und übrigens alle anderen Jünger haben gesagt, ja, mir übrigens auch. Ich wäre wahrscheinlich auch dabei gewesen. Auf jeden Fall ist es ganz anders gekommen. Der eine Jünger verlässt sein Jesus, den, wo er ihn am dringendsten gebraucht hätte. Er verleugnet sogar, er hat sogar geflucht und gesagt, nein, ich schwöre, dass ich den Mensch noch nie gesehen habe. Wow. Das rutscht einem nicht einfach so raus. Das ist schon noch heftig. Und dann ist es ja, wir kennen die Story, oder? Ich weiß nicht, wie das war, wo dann Jesus am Kreuz gehangen ist und sein bester Freund gestorben ist, wie sich der Petrus gefühlt hat. Ich weiß auch nicht, ob es für ihn im ersten Moment eine gute Nachricht war, dass der Jesus, wo er eigentlich mitschuldig war, dass er am Kreuz gelandet ist, jetzt wieder auferstanden ist. Wow. Und ich weiß nicht, wie die erste Begegnung muss gewesen sein, wo der Petrus Jesus erst mal wieder sieht, sich ihre Blicke kreuzen und er nicht weiß, woran er ist. Wow, was wird er jetzt machen? Wird er mich auf der Stelle tot umkehren lassen? Ist er noch mein Freund? Kommen jetzt 1000 Vorwürfe? Ich kann sehr gut mitfühlen mit dem Petrus. Ich mag mich erinnern an eine Zeit, wo ich für 4 Franken einen Gleitschirm ersteigert habe. Der ist auf Ricardo gestanden, sagt nicht mehr flugtauglich. Da beweisen wir das Gegenteil. Kein Privileg gehabt, ja. Und meine Eltern haben mir 100-mal verboten gehabt, den Gleitschirm zu benutzen. Wir haben es trotzdem gemacht. Wir haben ihn sogar mit einer Slackline am Auto angemacht. Und haben meinen Bruder raufgezogen und das hat super gut funktioniert. Bis er auf 30 Meter Höhe oben war und das Seil gerissen ist. Er ist am Boden gefallen, liegen geblieben, völlig bleich, zitternd. Und als ich bei ihm war, hat er gesagt, Mene, ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Die Polizei, Krankenwagen, alle auf den Unfallplatz kommen. Und dann kommen meine Eltern. Und ich habe mich gefühlt, vielleicht wie der Petrus. Ich dachte, wow, ich würde am liebsten im Boden versinken, weit wegrennen. Ich habe den grössten Fehler von meinem Leben gemacht. Jetzt kommen 1000 Vorwürfe. Aber bis zum heutigen Zeitpunkt ist nicht ein einziger Vorwurf von meinen Eltern gekommen. Und so hat es auch der Petrus erlebt. Jesus hat ihm nicht einen einzigen Vorwurf gemacht, sondern er stellt ihm einfach die 3 Fragen. Liebst du mich? Hast du mich gern? Und jedes Mal antwortet der Petrus, ja, du weißt es. Und jedes Mal gibt Jesus ihm den grösstmöglichen Auftrag. Er baut auf ihn, er lässt ihn nicht fallen. Obwohl er nicht perfekt ist, sagt er wie, weißt du was, wenn du mich liebst, das langt. Du musst nicht perfekt sein, dass ich dich brauchen kann. Wenn du mich liebst, dann kann ich mit dir Geschichte schreiben und die Welt verändern. Ist das nicht krass? Übrigens, meinem Bruder geht es gut. Er ist nicht im Rollstuhl gelandet. 6 Wochen später ist er wirklich durch ein Wunder, obwohl 6 Rückenwirbel völlig zermanscht waren, wieder am Arbeiten gewesen und hat heute keine nachhaltige Einschränkungen. Praise the Lord, wirklich unverdiente Gnade. Wir haben ganz etwas anderes verdient. Und wir haben unsere Lektion gelernt, hoffentlich, aus dieser Sache. Aber so auch der Petrus. Er ist durchgestartet, hat den Geist Gottes empfangen und wir wissen, was aus dieser krassen Berufung geworden ist. Ja, der Typ ist im Gefängnis gelandet für den Glauben. Ist vom Engel wieder befreit worden, aus geschlossenen Gefängnistüren. Wow, wer will das nicht schon mal erleben? Ja, er hat sogar eine Tote aufwecken. Das steht auch auf meiner Bucketlist. Das will ich mal miterleben. wie ein Toter aufersteht. Ich glaube, das ist heute noch möglich. Der Petrus, als er seine erste öffentliche Predigt gehalten hat, hat sich nicht weniger als 3'000 Menschen für Jesus entschieden. Wow, das ist einmal krass. Oder? Das war nicht der Petrus. Das ist, wenn Gott dich braucht. Und auf ihm ist die Kirche, wo wir heute alle Teil davon sind, gegründet worden. Auf dem unperfekten Petrus. Und ich denke so, wow, wenn Gott einen Verlügner brauchen kann, ich glaube, dann kann er jeden von da rein brauchen. Und lass uns unsere Einschränkungen und Ausreden über Bord werfen und sie ersetzen durch Wahrheit aus der Bibel. Ja, schauen wir mal in die Bibel. Wer Gott so gebraucht hat, um seine Geschichte zu schreiben? Der Noah war betrunken. Der Abraham zu alt. Der Josef war ein Träumer. Der Jakob ein Lügner. Der Gideon hat Angst gehabt. Der Ahab war eine Prostituierte. Der Jeremia zu jung. Der Mose hat gestottert und war ein Mörder. Der David hatte eine Affäre und war auch ein Mörder. Der Elia war lebensmüde. Der Jonah ist davon gelaufen. Die Jünger sind beim Gebet eingeschlafen. Die Martha hat sich zu viel Sorgen gemacht. Der Petrus war ein Verlügner. Der Thomas, kleingläubig. Der Markus hat aufgegeben und der Lazarus war tot. Was ist deine Ausrede? Sie zählt nicht bei Gott. Gott kann jeden brauchen. Und das begeistert mich. Also let's go. Ich will sagen, ich habe unser Leben mitgebracht. Ja? Sieht jetzt vielleicht im ersten Blick ein bisschen chaotisch aus, ein bisschen ungeordnet. Aber mit ein paar Verschiebungen kann man da sehr gut aufräumen und dem Ganzen klare Strukturen Formen geben. Sodass es schlussendlich ein geradliniges Leben ist. Wo geordnet und aufgeräumt ist. Und das Beste, Gott hat dem Ganzen einen Rahmen gegeben, der passt. Gott hat den Rahmen gegeben. Er ist unveränderlich. Den kann man nicht bewegen, den kann man nicht quasi auseinanderreissen. Der ist von Gott gegeben. Und wir alle sind von Gott in ein bestimmtes Land geboren worden. Ja? Wir haben nicht können auslesen, dass wir in der Schweiz geboren werden. Aber ich würde sagen, wir haben ein gutes Ergebnis mit dem, dass wir in der Schweiz aufgewachsen sind. Ja, da sind wir wirklich gesegneter als viele andere Menschen. Gott hat festgelegt, in welche Familie dass wir eingeboren worden sind. Und ich glaube, da haben viele das Privileg gehabt, in einer guten, vielleicht sogar gläubigen Familie aufzuwachsen. Was für ein Segen? Haben wir nicht bestimmt? Hat Gott so festgelegt. Danke, Jesus, dafür. Er hat auch den Anfang von deinem Leben bestimmt. In welchem Zeitalter, an welchem Geburtsdatum, dass du geboren wirst. Und er hat jetzt schon das Ende von deinem Leben bestimmt. Er weiß, wenn dass es zu Ende geht. Und im Psalm 139 steht, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat deinem Leben einen super guten Rahmen gegeben. Und was besteht unser Leben daraus? Dass wir alle einen grossen Teil, der unser Leben ausmacht, zum Beispiel Familie und Freunde, oder? Wären alles eine Familie? Sehr gut, ja, das ist ein grosser Bestandteil von unserem Leben. Wir alle haben irgendwo ein Zuhause, wo wir drinnen wohnen. Die meisten von uns haben einen Job oder sind in einer Ausbildung oder das Privileg, schon pensioniert zu sein. Wir alle haben überdurchschnittlich viel Hab und Gut, wenn man es jetzt weltweit betrachtet. Wir alle haben Ziel in unserem Leben. Wir haben einen Charakter. Wir haben eine gewisse Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wir haben Wert in unserem Leben. Und wir haben den Glauben, der uns vereint und verbindet. Und manchmal muss man im Leben ein bisschen neu ordnen und das Ganze so zusammenstellen, dass es passt. Ja, es gibt ja immer Veränderungen im Leben, wo man ja, muss flexibel sein muss. Ich sage manchmal so schön, ich weiß gar nicht, ob das theologisch verhebt. Vielleicht kann das mal jemand gescheiter als ich prüfen. Aber manchmal heisst es, sei flexibel, sagt die Bibel. Hoppla. So. So kann man ein bisschen umschieben und merkt, ja, ich muss mein Leben manchmal wirklich ein bisschen umstellen. Und so bleibt man flexibel und lebendig, ja. Aber wir alle, oder die meisten von uns, haben das wahrscheinlich erlebt, dass etwas in unser Leben hineingekommen ist, wo das Ganze ziemlich krass auf den Kopf gestellt hat. In meinem Leben war das, wo ich ca. 18, 19 war und gesagt habe, Jesus, bitte komm du in mein Leben. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, mein Leben ist eigentlich ziemlich voll, da hat es keinen Platz nochmal für, ich meine, Jesus würde alles verändern. Und dann muss man wirklich sich das gut überlegen, bin ich bereit, die Kosten zu tragen? Bin ich bereit, alles zu geben für Jesus, so wie er alles gegeben hat für mich? Und ich persönlich habe erlebt, wie Jesus mir nicht nur eine zweite Chance, sondern ein brandneues Leben gegeben hat. Er hat quasi alles auf den Kopf gestellt. Ja? Zum Beispiel meine Familie, Freunde, da hat er so viel Frieden und Versöhnung reingebracht. Mein Zuhause, ja, da habe ich gemerkt, das ist nicht da auf dieser Welt. Ich bin eigentlich ein Gast auf dieser Welt, ein Durchreisender. Ich will gar nicht zu viel Gepäck anhäufen, da auf dieser Welt. Und hat das ziemlich auf den Kopf gestellt, mein Verständnis, so wie ich bisher gelebt habe. Ich dachte, ja, ich kaufe dann mein Einfamilienhäuschen, mache es mir bequem mit meinem Gartenzündchen, ja. Und das ist so mein Lebensziel. Nein, nein, da gibt es mehr. Da ist, ich bin zum Mehr berufen. Und mein Job habe ich gemerkt, wow, ja, ich wollte eine Karriere machen und das, ist, das würde vielleicht passen, aber ich habe gemerkt, ich muss das auch hergeben und sagen, Gott, wenn du nicht willst, dass ich Karriere mache und irgendwo als Missionar im vollzeitlichen Dienst bin, dann darfst du auch das. Ich will nicht nur einen Beruf ausleben, nein, ich will eine Berufung, die du in mich hineingelegt hast, ausleben. Egal, selbst wenn du mich irgendwo auf Sibirien schickst oder auf Afrika, ich vertraue dir. Ich hoffe zwar nicht Sibirien, aber ich wäre bereit. Ja, meine Ziele haben sich verändert. Ich habe gemerkt, wow, eigentlich meine Ziele sind gar nicht so wichtig. Mein Wille ist gar nicht das Zentrum. Ja? Dein Wille soll geschehen. Mein Hab und Gut, habe ich gemerkt, das ist mir ziemlich wichtig geworden. Eigentlich bin ich nicht der Eigentümer von all dem, was Gott mir anvertraut hat, sondern das gehört alles Gott. Gott ist der Eigentümer von allem, was wir sehen, hat er gemacht. Und er hat mir ganz viel anvertraut, wo ich mich nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter darf sehen. Das ist extrem entspannend. Er hat meinen Charakter genommen und ist immer noch dran, den auf den Kopf zu stellen. Mich von einem selbstsüchtigen Mensch in einen selbstlosen Mensch zu verändern. In einen egoistischen Mensch, in einen grosszügigen Mensch. In einen Mensch, der stolz ist, Demut zu lernen. Und er hat meine Zeit genommen und ich darf so leben, im Wissen, hey, ich weiss nicht, wann es zu Ende ist. Ich lebe einfach, ich probiere so zu leben, als hätte ich noch einen Monat zu leben und probiere mich auf das zu fokussieren, was Gott mir aufs Herz legt. Und ich weiss, meine Zeit steht in seinen Händen. Und ich will auch immer mich mehr von seinen Wert prägen lassen, dass das, was ihm wichtig ist, mir wichtig ist. Und so habe ich gemerkt, wow, der Jesus, ich muss ihm einen Raum in meinem Leben hineinschaffen. Auch wenn ich vorher denke, ich habe das Loch in mir ja gar nicht gespürt. Ich habe gedacht, das ist alles gut, ich bin happy, clappy. Und dann erst gemerkt, nachher, dass wo Jesus in mein Leben hineingekommen ist, dass ich ein Loch in meinem Leben hatte. Da hat vieles nicht verändert werden, vieles musste auf den Kopf gestellt werden. Jesus ist immer noch dran, Sachen in meinem Leben zu bewegen. Und ich will ein weiches Herz haben, nicht ein Herz, das quasi festgefahren ist und sagt, hey, ich habe ein steineres Herz, sondern ich möchte wirklich mich von dem Jesus verändern lassen. Und ja, ihm ganz gehören. Und so habe ich gemerkt, das gehört eigentlich da unten hin. Ich muss mir immer wieder fragen und Gott quasi die Frage stellen, Gott, was willst du, dass ich tue? Was willst du, was wichtig ist in meinem Leben? Und so wirklich mich von ihm verändern lassen, Stück für Stück. Und da merke ich, es passt noch nicht. Der Jesus hat irgendwie noch nicht Platz in meinem Leben. Dann muss ich umschieben. Bis es wieder passt und alles dem Jesus ausrichten kann. Da plötzlich merke ich, Jesus, das ist ein Loch in meinem Leben. Und das kannst nur du ausfüllen. Und das sehe ich in so vielen Leben. Leute sind eigentlich äußerlich happy, clappy, denken, alles im Griff. Aber erst wenn sie eine Begegnung haben mit Jesus und der ganz ihr Herz einladen, dann merken sie, wow, das war eigentlich ein riesen Loch in meinem Leben gewesen. Da ist etwas, das nur Jesus ausfüllen kann. Selbst nicht einmal ein Ehepartner kann das Loch ausfüllen, kann mir das geben, was ich eigentlich brauche. Und trotzdem, wenn ein Ehepartner in mein Leben hineinkommt, dann merke ich, da muss ich nochmal ganz viel umstellen. Ja? Plötzlich merke ich, halt mal, nicht nur mein Wille zählt, nicht nur das, was mir gehört, gehört jetzt uns beiden. Und ich liebe ja die Person. Also mache ich ihr auch Raum und sage, du bist herzlich willkommen in meinem Leben und ich bin bereit, mein Leben umzustellen. Das ist die zweite lebensveränderndste Beziehung, die man haben kann. Eine Ehebeziehung. Wer würde das bestätigen? Ja, erst lebensveränderndste Beziehung ist ganz bestimmt Jesus und die zweite lebensveränderndste Beziehung ist der Ehepartner. Aber ich glaube, wir sind noch zu viel mehr berufen als das. Und zwar hat Jesus uns einen Auftrag gegeben. Und ich rede jetzt nicht von menschlichen Kindern, sondern geistlichem Nachwuchs. Er schreibt, oder der Paulus schreibt im 2. Timotheus 2, Vers 2, das kann man sich noch gut merken, oder? Tut him to tu. Dort steht, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an andere zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Also wir sind eigentlich dazu berufen, Nachfolger von Jesus zu sein, die wiederum andere Menschen in die Nachfolge führen. Also selbst multiplizierende Jesus-Nachfolger. Ja, und ich, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt da nicht die Leute aufreihen, wo schon alle meine, wo ich zu Jüngern von Jesus gemacht habe. Aber ich will für das leben, ich will den Auftrag wahrnehmen. Und ich habe eine Schätzfrage für euch. Wenn du heute der einzige Christ wärst auf der ganzen Welt, mit 8 Milliarden Einwohnern, und du würdest heute anfangen, einen Mensch pro Jahr zum Glauben zu führen, der wiederum einen Mensch pro Jahr zum Glauben führt, wie lange würde es gehen, bis die ganze Menschheit Jesus nachfolgt? Das Jahr wärst du der erste Christ, nächstes Jahr wärst du der zweite, übernächstes Jahr der vierte. Wie lange würde es gehen, bis 8 Milliarden Menschen Jesus nachfolgen? Irgendwelche Schätzungen? Darf ich einfach reinrufen? Ja. 40 Jahre? Grosser Glaube, ja. 64 Jahre? Andere Schätzungen? Hey, ihr seid gut. Es wird sage und schreibe nur 33 Jahre dauern. Krass, oder? So lange wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Und er hat es uns vorgelebt. Er hat eine Millionen, wenn nicht Milliarden Bewegung ausgelöst. Das mit so einfachen, durchschnittlichen Menschen wie am Petrus, der ihn verleugnet hat. Und heute ist die gute Nachricht, wir starten ja nicht allein. Nein, wir sind schon ein paar tausend Millionen, wenn nicht Milliarden, ja? Wo Jesus nachfolgen. Also wenn wir heute anfangen, jeder ein Mensch pro Jahr zum Glauben führt, der wiederum ein Mensch pro Jahr zum Glauben führt, hey, dann können wir miterleben, wie Jesus wiederkommt. Das wäre doch der Hammer, oder? Und darum, lass uns Platz lassen in unserem Leben zum Jünger machen, zum geistlich Platz haben in unserem Leben für geistliche Kinder. Dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, können wahrnehmen, können ernst nehmen und merken, wow, das Leben wird zwar voller, das Leben wird aber auch ganzheitlicher und das Beste ist, der Rahmen vom Leben, der passt immer noch. Selbst wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn du vielleicht einen Ehepartner hast und wenn du geistliche Kinder in deinem Leben hast, dann passt der Rahmen. Weil Gott hat dich für das berufen, hat dich für das designt. Und ich durfte so ein cooles Erlebnis machen. Vor etwa 3 Jahren, da habe ich den Typ gar noch nicht gekannt. Ich habe nur gewusst, er heisst Philipp. Er ist kriminell. Er ist gewalttätig und er ist drogensüchtig. Das sind so die 3 Begriffe, die ich gewusst habe über ihn. Er war so ein bisschen der Dorfschreck aus dem Dorf von meiner Frau. Und dann bin ich von seinem Kollegen auf sein Motorboot eingeladen worden, zum Wakeboard auf dem Zürichsee. Und dann, mit dem hat man mich natürlich im Sack. Da bin ich dort hingegangen und bin ihm begegnet. Und er ist wirklich so ein kahlrasierter Kasten, muskulös, tätowiert. Ein bisschen furchteinflößend. Aber er hat angefangen, Fragen zu stellen über Jesus. Es war wunderbar, so schön. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen, wie, ja, kann der Jesus mich auch befreien von meiner Drogensucht? Ja, natürlich kann er das. Und dann hat er wirklich so viele Fragen gehabt über Jesus. Wir haben ihm das Evangelium auf und ab erklärt. Und dann sind wir auf seinem Motorboot, mitten auf dem See, also wir sind noch gar nicht zum Wakeboarden gekommen. Da fragt er, also könntet ihr mich jetzt auf der Stelle taufen? Ich so, also normalerweise haben wir noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit und geht in ein Taufseminar und wird dann irgendwo in einer Gemeinde getauft, wenn es so weit ist. Aber ich habe dann an die Stelle von dem Philippus müssen denken, wo der Kämmerer auf der Stelle getauft hat. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn du wirklich willst, dass Jesus der König von deinem Leben wirst, dass du nicht mehr der Chef von deinem eigenen Leben bist, dass alles, was du hast und bist, ihm gehört. Und du voll willst für ihn leben, dein alte Leben hinter dir lassen, dann können wir das jetzt machen. Und dann sagt er, ja, können wir das jetzt bitte machen? Und dann haben wir ihn getauft von seinem eigenen Boot, oder besser gesagt, wir haben ihn ins Wasser geschubst, ihn getauft. Und er ist hochgekommen, wirklich mit so einem Strahlen, das ist kaum zu beschreiben. Wir haben für ihn gebetet, dass der Heilige Geist über ihn kommt und er schon bald wird andere Menschen taufen. Von diesem Tag an war er drogenfrei, hat aufgehört Alkohol zu trinken, war nie mehr gewalttätig. Er hat sogar seine vollautomatischen illegalen Schusswaffen zum Polizeiposten gebracht, in Rümlang, die haben gar nicht gewusst, was machen damit, ob sie jetzt mit einbuchten, oder? Auf jeden Fall ist er so verändert worden und so ein neuer Mensch geworden. Der ist so dankbar, der strahlt so eine Freude aus. Es ist einer von unseren grössten Supporter und er hat mir 2 Wochen später angerufen, Mene, du glaubst es nicht, aber der Kollege in unserem ehemaligen Drogenkollegenkreis, der am tiefsten in der Droge inne war, am ablehnendsten gegenüber am Glauben, hat sich heute Abend bei mir für Jesus entschieden. Können wir ihn taufen? Sind wir rausgefahren mit seinem Boot und haben ihn auch eingetauft. Und so schickt er mir ab und zu immer wieder ein Fötterli, wo er zeigt, hey, schau, ich habe gerade meine älteste Schwester zum Glauben geführt und tauft. Und da mein bester Kollege und schickt Fötterli, wie einfach Gott ihn braucht. Und ich denke, wow, so, das möchte ich mehr erleben. Dass wirklich Jünger machen, die Jünger entstehen. Und ich wünsche mir das für uns alle, weil das ist so, nichts kann ich mehr erfüllen, als wenn man merkt, wow, ich werde gerade von Gott gebraucht. Ich bin ihm gerade gehorsam. Auch wenn ich mich völlig unwürdig und unperfekt fühle, wenn wir gehorsam sind und uns ihm zur Verfügung stellen, dann kann er gewaltige Geschichte schreiben und können ganz viele geistliche Kinder entstehen. Das wünsche ich uns allen. Und meine Frage ist, hey, eigentlich der Rahmen ist schon ein bisschen einengend, oder? Ich fände es cool, wenn wir den Rahmen sprengen könnten, weil ich glaube, dass Gott uns berufen hat, um out of the box zu leben. Ja, und zwar geht das folgendermaßen. Er hat gesagt, auf die Frage, hey, was ist denn das Wichtigste? Für was sollen wir leben? Zu was sind wir berufen? Hat Jesus geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Also lieb Gott. Mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ich glaube, dass Gott uns auch gleichzeitig mega seine Liebe versprochen hat. Als Grundlage. Wenn wir geliebt sind, dann können wir Gott lieben. Und dann können wir als zweites Gebot, ebenso wichtig ist aber ein zweites Gebot, liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selbst liebst. Und ich glaube, wenn wir diesen neuen Rahmen um unser Leben umsetzen, dann können wir den alten Rahmen sprengen. Ja, wo alles festgelegt ist, wo uns vielleicht manchmal einengt. Und wenn wir für das leben, dass wir Gott lieben, indem wir uns selber lieben lassen und andere Menschen lieben, wie wir uns selber lieben, ich glaube, dann verspricht uns Gott das Leben in ganzer Fülle. Ja, sogar ewiges Leben. Und ich liebe den Bibelvers, wo steht im 2. Korinther, es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und das wartet auf uns. Wenn wir das beachtet und befolgen, was Jesus uns aufgetragen hat, Gott zu lieben, andere Menschen lieben, uns selber lieben und uns selber lieben zu lassen. Das ist das höchste Gebet, das so einfach klingt, so herausfordernd ist, aber so kraftvoll und lebensverändernd, ja weltbewegend ist. Und für das möchte ich für uns alle beten. Jesus Christus, ich lobe und preise dich, dass du unperfekte Menschen brauchst. Und wir möchten uns dir einfach zur Verfügung stellen und sagen, bitte hilf uns, bitte brauch uns, bitte komm mit deiner unfassbare, bedingungslose, ewige Liebe über uns, sodass wir bereit sind, dich immer mehr zu lieben, unsere Mitmenschen immer stärker zu lieben, so wie wir uns selber auch lieben. Bitte schenke uns so eine Liebensrevolution, dass wir wirklich erleben dürfen, wie Jünger machen, die Jünger aus unserem Leben ausgehen, als Frucht von dem, dass wir dir gehorsam sind. Wir möchten sehen, wie wirklich Menschen und Menschen zu dir kommen, von dir verändert werden, ihre Leben von dir auf den Kopf gestellt werden und für immer dürfen bei dir sein. Wir loben und preisen dich und sagen, du bist der Größte, der Beste und der Liebste. Wir lieben dich. Danke, dass du uns noch viel mehr liebst. Amen.